herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Und weil ich wie immer nicht so wahnsinnig viel Ahnung von dem habe, von dem ich spreche, habe ich mir in diesem Fall Hilfe geholt. Und so habe ich mir wunderbare Hilfe geholt von dem Angbor. Hallo Angbor.
Na, hallo.
Für die 2, 3 Menschen, die dich noch nicht kennen, magst du mal kurz erzählen, wer du bist und wenn ja, wie viele und was du so alles machst?
Oh Gott, wie viele? Es schlagen diverse Herzen in meinem... in meiner Brust. Ich bin der Angbo 3D oder Stefan. Es gibt auch Leute, die nennen mich Ansgar. Das passiert dann meistens, wenn ich auf irgendwelchen Podcast-Festivitäten oder sowas ähnlichem dann Tontechnik mache. Das ist so ein bisschen ein Running Gag geworden. Ansonsten bin ich eben einer der Hosts des Sunday Mornings, der jeden Sonntag um 11 live sendet. Dann mache ich noch Wassenkrach. Was ein Krach ist, ein Metal-Podcast, also das passt ja ganz gut. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier bin gerade. Und ansonsten bin ich noch dabei bei Sudden Dice. Sudden Dice ist ein, also es wurde neulich mal in einem anderen Podcast als Let's Play in Audio bezeichnet. Also es ist, wir spielen da Pen-and-Paper-Rollenspiele, verschiedene Systeme und das ist im Großen und Ganzen eigentlich bis auf eine Ausnahme auch das Sunday Morning Team. Und was mache ich noch? Hin und wieder hänge ich noch bei den Desperate House Hackers rum. Das ist ein Podcast über Making, Sachen selber machen. Ich bin da, glaube ich, sogar in einer der ersten Episoden zum Thema Audio. Und ansonsten eben mit meiner besseren Hälfte dann eben entsprechend machen wir Sachen wie, hey, wie macht man eigentlich Marzipan oder wie bäckt man einen Stollen? Das ist, kommt dann jetzt demnächst.
Ja, sehr spannend. Sunday Morning hast du gerade gesagt. Was ist denn da so Thema? Was können die Leute denn erwarten, wenn sie diesen Sunday Morning hören?
Im Grunde genommen eigentlich alles. Also mittlerweile teilt sich die Sendung so ein bisschen in eine Pre-Show, wo wir einfach labern über Dinge, die uns irgendwie in der Woche passiert sind, was vielleicht irgendwie mit der Arbeit passiert ist oder generell, was uns irgendwie beschäftigt hat in der Woche oder auch 2 Wochen, je nachdem. Computerspiele, Nerdkram, ein paar Leute von uns sind halt in Hackspaces aktiv, in irgendwelchen Vereinen und und dann eben ist es im Grunde genommen, ich sag immer ganz gerne, so ein bisschen wie 7 Tage, 7 Köpfe, früher nur lustig. Wir besprechen dann halt verschiedene Nachrichtenmeldungen, das passiert dann in der Hauptsendung, das ist eigentlich im Großen und Ganzen das, was wir da machen.
Und wie bist du dann zu diesem Heavy Metal gekommen, von dem immer alle reden?
Dieser Heavy Metal, von dem immer alle reden, alles fing an mit einem größeren Bruder, wie das bei vielen Menschen ist, der zu einer Zeit Metal hörte, wo ich noch relativ jung war. Das muss so irgendwie um die 90 gewesen sein. Also, ne, die Älteren werden sich erinnern, 1990, das war bevor da eine 2 von dran stand. Der hatte irgendwie ein paar Alben und ein paar Bootlegs von Metallica. Genau, und da irgendwie so, das hat halt bei mir irgendwie im Kopf funktioniert und ich fand das dann irgendwie ganz cool, so mit den Melodien und das alles und war ja cool, ein bisschen härteres Zeug. Dann zwischendrin mal irgendwie in elektronische Musik mit Hardcore, teilweise Hip-Hop und solche Sachen abgedriftet, aber dann irgendwann wieder als selber Musikschaffender dann auch wieder in die Richtung Heavy Metal gegangen. Damals bei einer Band, die nannte sich Pendragon, wird niemand kennen, war halt irgendwie so eine kleine Power-Metal-Kombo. Und seit, ich glaube, über 7 Jahren tatsächlich auch aktiv noch in einer kleinen Band im Erzgebirge namens Heresis. Und ja, das mache ich jetzt auch schon wieder eine ganze Weile. Mache da über die Zeit Gitarre, Gesang, zwischendrin mal eine Zeit lang Bass, weil es halt gerade sein musste. Und der Bassist weggelaufen ist, weil er irgendwie das zweite Kind bekommen hat und da keine Zeit mehr hatte. Und ja, das mache ich jetzt eben auch schon eine ganze Weile und da dann doch auch recht zünftigen Metall.
Was ist denn damals so in den 90er Jahren gelaufen, als du angefangen hast, das zu hören?
Tatsächlich durch einen großen Bruder sehr viel Metallica, Judas Priest, Iron Maiden. Dann hat man sich so mal ein bisschen in der Schule umgeschaut. Da gab es dann eben auch so verschiedene Grüppchen. Da gab es halt die Hip-Hopper und da gab es halt die Metalheads und so. Und dann, da war relativ klar, wo ich dann eben mit rumhing. Das heißt, dann halt Guns N' Roses, wobei ich mit denen irgendwie mit der Stimme nie so richtig warm geworden bin. Ja, und dann halt so verschiedenes Zeug in den 90ern, Sepultura, dann kam ja die Crunch-Welle, was man ja auch irgendwie so als Subgenre sehen kann, aber da vielleicht dann nachher noch ein bisschen mehr dazu. Und dann halt so quer durch den Gemüsegarten dann später mit gerade so diese... ja, deutsche Power-Metal-Szene, wo halt so Bands wie Blind Guardian, Gamma Ray und solche Sachen eben liefen.
Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Wir wollen uns ja so ein bisschen mit der Geschichte des Heavy Metal beschäftigen. Und da gehen wir jetzt mal ganz zurück an die Anfänge. Du bist ja jetzt hier der Experte. Das heißt also, ich habe dich ja eingeladen, weil du wesentlich mehr Ahnung davon hast als ich. Ja, wie hat denn das überhaupt alles angefangen? Warum gibt es denn den Heavy Metal überhaupt? Ist das irgendwie aus einer Jugendbewegung eher entstanden? Oder ist das eine ganz logische Folge gewesen von dem, was vorher war?
Also ich würde tatsächlich sagen, das ist eine logische Folge von dem, was vorher war. Also wir begeben uns jetzt eigentlich doch ein ganzes Stück zurück, so ins Jahr, ja, die späten 1960er Jahre, Anfang 1970er. Da hat sich halt so nach und nach Musik etabliert, die sich eben entsprechend Hard Rock nannte. Das so aus Schockrocker und solche Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple und sowas. Und wie es halt immer so ist, höher, schneller, weiter. Der eine muss halt dem anderen was vormachen und muss halt noch härter klingen und noch härter und noch härter. Und ja, dadurch ergab sich es dann, dass eben auf einmal Musik da war, die härter als eben harter Stein gewesen ist. Und das war dann eben, also es gibt für den Begriff Heavy Metal verschiedene, sag ich mal, Legenden, wie jetzt der Begriff zustande gekommen ist, muss man auch sagen. Zum Beispiel eine besagt, dass, also gab es da eine Band, die namens Steppenwolf. Born to be Wild sollte, glaube ich, den meisten irgendwo ein Begriff sein. Und da gibt es eben eine Zeile, die nennt sich Heavy Metal Thunder. Es gibt Leute, die sagen, da kommt das her. Dann gibt es wieder andere, wo sagen, das war irgendein Produzent oder ein Radiomoderator, der das halt so bezeichnet hat. Genau, aber das sind so die, sage ich mal, Vorläufer. Blue Oyster Club, Iron Butterfly, Steppenwolf, Queen zum Teil. Bin ich auch ein großer Fan davon. Und ja, so das hat sich alles so ein bisschen aus dem Bluesrock, Psychedelic Rock, Shock Rock und so die Ecke. Also Kiss gab es zum Beispiel damals auch schon. Da so ein bisschen halt härter rauskristallisiert, dass es dann eben Bands gab, eben wie Led Zeppelin, die dann halt härtere Alben gemacht haben. Deep Purple und eben, was wir gerade eben schon gehört hatten, Black Sabbath, die da ja doch ziemlich stilprägend gewesen sind.
War das denn eine Entwicklung, die in den USA und United Kingdom oder Großbritannien sozusagen parallel lief?
Tatsächlich ja. Also in den USA war es eher so die Bewegung Motorradfahren, Leder und Nieten. Und ja, in Europa, also hauptsächlich da eben Großbritannien, gab es eben dieses Birmingham, aus dem dann doch ziemlich viele, ziemlich bekannte Bands rausgeschlüpft sind. Eben zum Beispiel wie später Iron Maiden, Samson. Ich glaube, die Purple auch, wenn ich mich jetzt. Nee, Led Zeppelin, glaube ich. Nicht die Purple, Led Zeppelin. Und noch eine ganze Menge andere, die halt einfach aus diesem, sag ich mal, Stahlarbeiter-Metier gekommen sind. Und die dann eben da entsprechend angefangen haben, Musik zu machen. Und die Musik stampfte halt stellenweise wie die großen Maschinen in diesen Metall- oder Eisenfabriken.
Ganz viele Menschen werden jetzt natürlich fragen: Moment mal, was ist denn mit AC/DC? Ja, was ist denn mit AC/DC?
Würde ich jetzt prinzipiell nicht als Heavy Metal einordnen. Okay. Das ist also ich würde es tatsächlich eher noch so in die Richtung Hard Rock stecken, weil dann doch sehr, sehr viele Rock'n'Roll-Anleihen in der ganzen Musik drin sind. Weil ich sagen muss, zu meiner Schande, also ich bin mit AC/DC nie richtig warm geworden. Auch da wieder wahrscheinlich die Stimme so ein bisschen und die Art und Weise, wie die Band einfach klingt, ist nicht hundertprozentig meins. Das heißt, da stecke ich jetzt auch nicht so tief drin.
Und Led Zeppelin, wäre Led Zeppelin dann eher schon Heavy Metal oder ist das auch noch Hard Rock?
Ja und nein. Also angefangen tatsächlich so eben in dieser Hard Rock, Blues Rock, Psychedelic Richtung und dann aber auch stellenweise härter geworden. Und man muss ja sagen, dass der Sänger von Led Zeppelin ja doch da, was den, sag ich mal, klassischen Heavy Metal Gesang ausmacht, ja doch sehr, sehr geprägt hat. Also doch eine eher hohe, kratzige Stimme, die halt dann auch sehr viel im Falsett singt. Also da haben sie auf jeden Fall schon mal ordentlich vorgelegt, was eben da so Stilmittel aus der Musikrichtung sind.
Also im Grunde genommen kann man sagen, alles, was so ein bisschen härter wurde und dann aber auch mehrere Facetten geboten hat, also sozusagen härtere Musik, die sich aber aus mehreren Genres zusammensetzt, also da hilft es auch nicht, dass man einfach nur härteren Blues spielt, sondern da muss dann noch so ein bisschen Psychedelic und Prog-Rock und all solche Geschichten müssen da schon ganz gerne mit reinspielen, ne? Richtig. Reicht es dann halt nicht, einfach nur so ein bisschen härteren Blues zu spielen, wie, ohne jetzt böse zu werden, das AC/DC zum Beispiel gemacht haben oder immer noch machen.
Und dann ist es ja tatsächlich auch so, dass ein guter Teil bei der ganzen Geschichte ja eben dann einfach auch die Texte ausmachen. Also wenn man sich dann mal so anguckt, mit was sich zum Beispiel Black Sabbath dann textlich beschäftigt haben, ne, Das ist dann halt eben auch so ein bisschen eine andere Richtung einfach. Also doch dunkler, also ich meine, das sagt ja der Name schon, dass es dann halt schon auch mal so Anleihen aus irgendwelchen ja, satanistischen Texten und sowas geben kann, was jetzt nicht unbedingt sein muss. Und wie ernst man das nimmt, das ist dann auch nochmal jedem selber überlassen. Aber ja, das gehört halt auch dazu.
War Black Sabbath dann so ein bisschen so die endgültige Initialzündung? War das so das, wo es dann endgültig losging, wo man sagen kann, das war jetzt definitiv der Punkt, wo es auf jeden Fall Heavy Metal ist und ab da beginnt der eigentliche Heavy Metal mehr oder weniger?
Also kann man tatsächlich so sagen, da sind wir jetzt in den 1970 angekommen, wo eben das, ich weiß gar nicht, war es das erste Black Sabbath Album, dann eben entsprechend rausgekommen ist und aber es gab zu der Zeit schon viele andere. Es gab zum Beispiel auch so Bands wie Judas Priest schon, die allerdings in ihren Anfangsjahren dann doch eher Bluesrock gespielt haben und sich dann überlegt haben, vielleicht machen wir doch mal was anderes. Oh, das, was da gerade läuft, das kommt cool. Genau, und machen das halt dann eben entsprechend mal. Und haben das dann auch ganz gut umgesetzt, finde ich. Genau, also das Album, das erste Album, eben Black Sabbath, eben, ja, ist da eben rausgekommen. Und das war dann tatsächlich so ein bisschen nochmal der, glaube ich, Kick, den das Ganze so gebraucht hat.
Und wie ist es dann weitergegangen? Was ist dann passiert? Oder welche Leute sind da hingegangen? Wie muss man sich die Menschen vorstellen, die Black Sabbath gehört haben?
Also, glaube ich, in der Anfangszeit tatsächlich, wo das alles noch in diesem Birmingham rumging, sag ich mal tatsächlich irgendwie, ja, Arbeiter, also Arbeiterjugend, die halt irgendwie groß nichts anderes kannten als das große Industriegebiet vor der Haustür und ja, bloß wenn ich 1970 gerade mal reingucke, ich habe da nämlich so eine wirklich wundervolle Liste gefunden mit Bands haben sich gegründet und Alben sind rausgekommen, da ist schon in dem 1970 schon echt viel Gutes gewesen, also neben Black Sabbath. Wenn ich da so reingucke. Also zum Beispiel Cactus, Alice Cooper, den es da ja auch schon gab, King Crimson. Also was dann eher so ein bisschen die ja, abgehobenere Schiene ist. Led Zeppelin, ja, da ist schon Status Quo, Steppenwolf haben wir es rausgebracht. Also ja, also aber schon, also ich glaube, ja, einfach dieses Individuellsein eben nicht irgendwie auf der nächsten Popmusikschiene mit reiten, glaube ich, macht da schon echt viel aus.
Nun sind wir also in den 70er Jahren und was ist denn dann passiert? Wie hat sich das dann weiterentwickelt von Black Sabbath? Was hat sich vor allem dann noch geändert oder wie muss ich mir vorstellen, in welche Richtung ist es dann gegangen?
Ja, dann ist es erstmal alles ein bisschen wild geworden. Zum Beispiel 72 hat sich dann so eine tolle Band gegründet, die nennt sich Twisted Sister. Hat man, glaube ich, schon mal gesehen, gehört, die Snyder ist doch ein relativ auffälliger Frontmann, also Twisted Sister generell, die ja sehr, sehr viel mit, sag ich mal, auch sexuellen Rollenbildern spielen, ne? Also mit viel Haarspray, mit viel Schminke, was dann später zu solchen Geschichten wie Hairmetal führte. Eine Band namens Van Halen haben sich 72 gegründet, die gerade auch in Richtung Stilistik und Spieltechniken, so mit Tapping und solchen Sachen, doch relativ viel damit reingebracht haben. Also Eddie Van Halen ist ja immer noch in dieser ganzen Szene halt einfach so ein, das ist so ähnlich wie Pi, das gibt's halt, das ist so wie es ist und genau, da ist eben der Eddie doch ziemlich stilprägend gewesen. Genau, und dann ist es halt passiert, also den Leuten, also jeder will ja Individuum sein und jede Band macht alles ein bisschen anders oder mit eigenem Anleihen und daraus ergeben sich dann halt wieder neue Stilrichtungen. Und die, also Subgenres gibt's im Metal unzählige. Also jetzt zu der Zeit vielleicht noch nicht ganz so extrem. Also zum Beispiel Black Sabbath, das Album, das würde man heute zum Beispiel wahrscheinlich in Doom Metal einkategorisieren, obwohl es halt frühes Heavy Metal gewesen ist. Weil langsam und düster und Bands wie Uriah Heep, die ich Gott sei Dank nochmal hab live sehen können, das war sehr schön. Ich glaube für einen Zehner oder so, das war echt total wirr. Ja, dann ist das halt alles so ein bisschen losgeschoben und dann irgendwann gab es eben nochmal in UK eben die sogenannte New Wave of British Heavy Metal. Und das ist so ein bisschen so die Zeit, wo ich mich dann musikalisch auch richtig zu Hause fühle.
Ah ja, okay.
Also dann so Bands wie Samson, Saxon, Iron Maiden, damals noch in der Originalbesetzung mit anderem Schlagzeuger und einem anderen Sänger. Dann ein bisschen später ist dann halt Bruce Dickinson dazugekommen, der ja auch für Iron Maiden halt irgendwo ziemlich stilprägend und einfach die Stimme das alles sehr, sehr geprägt hat. Dickinson war vorher 79 bis 81, also haben wir einen kurzen Sprung ein bisschen, noch bei der Band Samson, die auch in eben dieser New Wave of British Heavy Metal da mitgerollt sind und wechselte dann eben zu Iron Maiden 81. Ja, und dann hat sich das alles halt extrem aufgefächert. Also 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre ist es dann halt alles irgendwie sehr, sehr breit gegangen. Also eben in die verschiedenen Stilrichtungen.
Genau, und es gab ja auch viele Auf und Abs. Ne? Also es gab ja immer so Wellen des Heavy Metals. So. Mhm. Da ist sicherlich Iron Maiden auch eine Band, die dazu beigetragen hat. Can I Play With Madness war ja ein veritabler Hit, muss man ja sagen.
Natürlich.
Auch Bands wie Def Leppard zum Beispiel hatten sehr viele Single-Hits.
Judas Priest sind da, glaube ich, auch doch ziemlich gut durch die Decke gegangen. Also Judas Priest hatte vor allem, obwohl sie ja eigentlich, glaube ich, aus UK kommen, dann gerade auch über einen großen Teich dann ziemlichen Erfolg gehabt, die dann halt einfach die Billboard-Charts einfach mal angeführt haben.
Mhm. Und ich darf an dieser Stelle sagen, die habe ich live gesehen.
Ja, du hast so vieles live gesehen, was ich gerne gesehen hätte.
Das war zu einer Zeit, da kannte ich die noch gar nicht. War ich irgendwie, ich glaube, 16. Und habe die dann live gesehen und habe die da kennengelernt. Also man wusste Judas Priest, okay, das hat irgendwas mit Nieten und irgendwas und mit Leder. Leder und irgendwas mit Dunkel und keine Ahnung. Und es hieß auch schon, ja, der kommt irgendwie mit einer Harley auf die Bühne und weiß der Geier was nicht alles. Und dann kam er auf die Bühne. Es war ein sehr physisches Erlebnis natürlich auch, weil es ja laut war. Damals gab es noch keinen TÜV, der gesagt hat, das ist ja aber zu laut. Und das war sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war einer meiner prägenden Metal-Erlebnisse. So.
Das kann ich mir gut vorstellen. Lied Sinner. Mhm. Ja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also Judas Priest sind live, habe ich tatsächlich noch nicht live gesehen, habe ich aber auch mal noch vor. Also ich meine, die sind ja nach wie vor aktiv. Das auch immer noch ziemlich gut. Also es gibt ja Bands, die hast du dann irgendwann so, nee, lass mal, erinnere dich an die guten alten Tage, als sie noch gut waren und lass die Legende so nicht sterben und ignoriere einfach, was jetzt kommt. Also.
Okay, hast du da ein Beispiel?
Diverse, also jetzt das, was irgendwie, ich war eine ganze Zeit lang dann doch ein ziemlich brennender Manowar-Fan, also jetzt gerade die alt oder älteren Alben, da gibt es ja doch einiges cooles Zeug, aber das, was halt jetzt irgendwie in der letzten Zeit rausgekommen ist, ist halt einfach. Es wurde mal, glaube ich, in Metal Hammer oder Rock Hard geschrieben, das wäre halt einfach legendenschädigend, was sie da gerade machen. Und das ist es tatsächlich. Das ist ganz, ganz furchtbar. Es gibt da einen Podcast, der auch Menno-Podcast, der hat der ganzen Geschichte tatsächlich so eine halbe Episode gewidmet und er selber halt Manowar-Fan und dachte so, ja, so schlimm kann es nicht sein. Ja, und dann hat er sich das angehört und er dachte dann, doch, ist es. Also ich kenne diverse wirklich die-hard Manowar-Fans, die sagen, also das, was da jetzt rausgekommen ist, das muss man jetzt nicht unbedingt hören.
Okay, vielleicht erklären wir den ZuhörerInnen mal, was Manowar so für Musik gemacht hat und was dann jetzt so schlimm daran ist, damit wir sie mal kurz mitnehmen.
Mhm. Also Manowar ist selbst bezeichnet True Metal, also das sind die wahren Metaller. Also JBO würden sagen, die Verteidiger des wahren Blödsinns. Was eine durchaus veritable, Cover ist es nicht direkt, aber es bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Die singen seit irgendwie, ja auch Mitte der 70er oder so ähnlich müsste das sein, Anfang der 80er singen die halt über große imaginäre Schlachten und sehr viel Pathos, sehr viel Wagner und und das, was sie halt jetzt machen, ist halt immer das Gleiche. Also es gibt auch irgendwo im Internet noch den Manowar Random Text Generator, der es halt auf den Punkt bringt, da irgendwie Texte hinzuschreiben, die irgendwie nach Manowar klingen. Und ja, was sie jetzt machen, es ist halt, wie gesagt, more of the same, alles irgendwie komplett mittlerweile überproduziert und irgendwie aber zu viel Pathos und also zumindest nach außen hin hält man sich halt immer noch für die geilste Band der Welt und alle anderen, das sind ja alle nur Poser und die sollen doch bitte die Halle verlassen. Genau, und das ist es halt irgendwie nicht mehr so richtig. Also.
Okay. Okay, aber wir waren ja jetzt in den 80er Jahren, also wir sind jetzt so in diesem New Wave of British Heavy Metal angekommen, also Iron Maiden haben wir schon erwähnt, wir haben Judas Priest erwähnt und dann ging es so ein bisschen abwärts, so in den 80er Jahren waren halt einfach andere Dinge aktuell, ne? Diese ganzen New Romantics und natürlich auch die Wafer und weiß ich was nicht alles, also Brian Ferry hat da ganz großen Anteil dran Er hat sich sozusagen sein eigenes Jahrzehnt geklöppelt. Und dann kam aber der Metal wieder. Und zwar stärker als jemals zuvor, wenn man so will.
Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Metal komplett weg gewesen ist. Also den hat es schon immer noch gegeben. Also gerade auch
klar, Techno gibt es auch immer noch, ne?
Ja, ist richtig. Zum Beispiel 81 haben sich Bands gegründet wie Metallica.
Und dann ja, klar, aber die waren ja dann doch erst richtig erfolgreich, dann Ende der 80er, Anfang der 90er so.
Ja, auf sag ich mal jetzt dem großen genau. Finanziellen Level, so, ja.
Genau.
Wo sie halt dann ganze Stadien, wobei selbst da, also es gab da eben dann eine, glaube ich, nannte sich das New Wave of American Heavy Metal, wo dann halt sehr viel Thrash Metal bei rumgekommen ist. Was auch so eine Spielart davon ist, dass es halt auch wieder höher, schneller, weiter, vor allem schneller und härter und lauter. Da sind dann eben so Bands rausgefallen wie Slayer, Metallica, Megadeth, was Anvil zum Beispiel, auch super Band, gibt es eine total tolle Mockumentary dazu. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob es eine Mockumentary ist oder ob es halt jetzt wirklich, also es ist nicht komplett ernst gemeint, aber es ist super. Und ja, solche Bands haben da halt auch ganz gut abgehoben. Also gerade zum Beispiel Slayer ist ja dann schon irgendwo eine Ansage.
Auf jeden Fall. Und für den Metal auf jeden Fall wichtig, aber insgesamt im Kontext der 80er Jahre, so, die ja eigentlich eher von 78 bis 85 gehen, rein popkulturell, war das halt jetzt nicht das Genre, was, sagen wir mal, in dem eigentlichen Mainstream extrem wahrgenommen wurde. So, es lief jetzt im Radio nicht hoch und runter so in der Zeit. Aber natürlich, es gab dann diese ganzen Bands, die dann späterhin ja auch dafür umso bekannter werden sollten. Lassen wir die 80er mal so ein bisschen nicht ganz hinter uns, aber wir begeben uns jetzt mal so Richtung Ende der 80er, wo dann der Metal nochmal ja richtig bekannt und groß werden sollte, und zwar mannigfaltig. Du hast ja schon so ein paar Bands genannt, du hast Metallica genannt, Megadeth hast du genannt, Anthrax muss man sicherlich auch erwähnen.
Natürlich Wasp.
Die da ganz,
ja, Wasp zum Beispiel auch großartig. Genau,
Wasp, richtig. Aber auch Bon Jovi, wenn man das dazu zählen möchte. Oder Guns N' Roses oder was weiß ich was nicht noch alles. Diese ganzen Hair-Metal-Bands zum Beispiel, die wurden dann enorm, Mötley Crüe und so weiter.
Also die Bands, die wahrscheinlich potenziell ungefähr an der Hälfte des Ozonlochs verantwortlich sind oder für die Hälfte des Ozonlochs. Weil ja, da hat man sich halt geschminkt und hatte irgendwie tonnenweise irgendwelches Haarspray auf dem Kopf. Und ja, gibt es ja bis heute, ne? Also es gibt da tatsächlich, vielleicht auch nicht immer hundertprozentig ernst gemeint, ich bin in der Vorbereitung zur Sendung halt drüber gestolpert, dass es halt auch neue Hair-Metal-Bands gibt und dass es da momentan so ein bisschen eine kleine Welle gibt an irgendwelchen neuen Hair-Metal-Bands. Also. Genau, also da gibt es dann, also Steel Panther ist halt, die sind gut. Also tatsächlich als Instrumentalisten, als Musiker wirklich großartig. Und aber die nehmen das Ganze halt irgendwo dann doch ganz gut auch auf die Schippe. Also diese ganze, Ende der 80er Hair-Metal-Schiene. Weil ich mich bei Bon Jovi tatsächlich ein bisschen schwer tut, das Ganze als Metal abzutun.
Erzähl mal, erklär mal, warum?
Ja, ist halt einfach, Heavy Metal ist kein Ponyhof. Das ist halt einfach doch ziemlich, das ist eher Hard Rock, würde ich sagen. Also das ist halt ziemlich weich im Vergleich jetzt zu anderen Bands. Also ich meine, ich gucke gerade noch mal rein, Bon Jovi wurden 83 gegründet. Im selben Jahr hat sich zum Beispiel auch so eine, also das ist ja nicht mal eine Band so richtig, Bathory, was eine furchtbar, furchtbar gute Black Metal, ein Black Metal-Projekt eigentlich ist. Leider auch schon verstorben, Quothen, schon eine ganze Weile verstorben und noch 83, das ist schon, da wurde auch schon so ein Stück weit Musikgeschichte geschrieben. Oder dann, wie gesagt, also ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, dass halt in den 80ern dann andere Musik, klar, natürlich kommerziell war da teilweise andere Musik weit davon, aber es haben sich in der Zeit halt dann doch ziemlich viele ziemlich bekannte Bands auch gegründet, gerade noch so eher so Richtung Anfang der 80er, eben Metallica, Anthrax, Annihilator, Blind Guardian, was ja dann auch so nochmal so ein bisschen vielleicht so ein Subgenre ist, dass sich gerade in den 80ern gerade so um den Ruhrpott ziemlich entwickelt hat, wenn man mal so ein bisschen nach Deutschland guckt. Weil da gibt es ja doch eine ganze Ecke an Bands, die eben eigentlich quasi aus derselben Nachbarschaft sind oder zumindest aus der Nachbarstadt. Und gerade in dem Ruhrpott mit Kohleindustrie oder Kohleabbau haben sich da dann eben auch Bands gefunden, die es bis heute gibt und die immer noch ziemlich stark und ziemlich schnell und laut Musik machen. Also Creator zum Beispiel, Blind Guardian ist dieselbe Nachbarschaft, Sodom.
Da kann man vielleicht auch mal das Phänomen Blind Guardian und Japan ein bisschen erklären. Das ist ja auch unglaublich, ne?
Überhaupt Japan und Metal ist halt völlig durch. Also Live at Budokan ist, glaube ich, so irgendwie ein Ding, das will eigentlich jede Metalband irgendwann mal gemacht haben. Das ist völlig durch. Also ich kenne da Bilder auch von Pantera zum Beispiel, ja, Blind Guardian, Gamma Ray, was auch so dann eher so aus Richtung Hamburg kommt. Was sich ja so aus Halloween dann quasi, als ja, Kai Hansen von Halloween weg ist, der meinte dann, okay, da mache ich halt was Eigenes und hat dann eben dieses Gamma Ray gemacht. Und da gibt es auch furchtbar gute Aufnahmen aus Japan, wo die Leute halt einfach völlig abgehen und völlig steigeln.
Hast du eine Erklärung, warum das so ist?
Ich glaube tatsächlich, es ist kulturell wahrscheinlich bedingt. Einfach da, also es ist, ich bin jetzt, ja, weiß Gott, kein Soziologe, um mir da wirklich ein Urteil zu erlauben, aber ich denke halt einfach, dass das Gerüst, was die japanische Kultur vorgibt, halt doch sehr, sehr eng ist oder das Korsett und da ist halt dieses Metal halt einfach der komplette Ausbruch und selbst da gibt es ja auch heutzutage noch eine sehr, 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 sehr aktive Szene, die halt auch mit teilweise sehr, sehr seltsamen Sachen da, gerade Baby Metal zum Beispiel, mit dem großen, langhaarigen, bärtigen Typen in irgendwelchen Kindermädchenkleidern und sowas. Also das ist alles sehr, sehr bunt und irgendwie komplett drüber. Aber genauso ist halt die Metal-Szene scheinbar in Japan.
Für europäische Menschen wahrscheinlich teilweise auch ein bisschen weird dann.
Ja.
Aber gut. Wie so vieles, was aus Japan kommt. Aber auch, ja, klar. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, Anfang der 90er, finde ich, ist eine sehr spannende Zeit für den Heavy Metal, weil dann auch Bands kamen oder richtig auch prägende Alben gemacht haben, weil das Album von Metallica zum Beispiel And Justice for All, obwohl die natürlich vorher auch sehr wichtige Alben gemacht haben, aber And Justice for All hat die halt in eine völlig neue Popularität geschossen, möchte man ja fast schon sagen. Dann Queensryche, die auf einmal eine ganz eigene Geschichte gemacht haben, die dann auch so ein bisschen drüber war irgendwann mal und ich glaube, der Sänger hat den Ruhm auch nicht so gut verkraftet. So Sachen waren da und natürlich dann eben auch Bands wie Anthrax und all solche Geschichten, die sich dann mit Metallica und, wie heißen sie, Megadeth so ein bisschen so einen kleinen Wettkampf gegönnt haben. Wer ist denn nun eigentlich schneller von uns allen?
Ja, so die Big Four, ne? Also Anthrax, ja. Slayer, Megadeth und Metallica.
Genau.
Ja, was aber auch so ein bisschen dran lag, dass man da, glaube ich, räumlich sehr, sehr eng aufeinander hing. Weil
ich wollte gerade sagen, das ist USA jetzt, ne? Das ist also gnadenlos Amerika jetzt.
Ja, genau. Ich meine, noch eine bemerkenswerte Band so in der Zeit, die man da vielleicht auch aus Deutschland erwähnen kann, wäre dann noch die Scorpions, wobei ne? Die es da noch gab oder auch jetzt auch aus Deutschland kommt und aber auch international sehr, sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt Accept. Mit Udo Dirkschneider am Gesang, Wolf Hoffmann Gitarre, was ja auch ziemlich coole Musik gewesen ist, weil dann gerade durch den Stil von Wolf Hoffmann ja sehr, sehr viele klassische Anleihen, was ja dann auch schon wieder ein Fass ist, was man da aufmachen kann in Richtung Neoclassical Metal mit Yngwie Malmsteen zum Beispiel. Mhm. Ja, und die waren da auch alle so an Anfang der 90er da massiv am Dinge tun. Ne? Sodom ja sowieso irgendwie seit den 80ern, die da irgendwie rumtourten und so. Gibt es eine furchtbar gute Dokumentation, die da mal gemacht worden ist zum Thema Sodom. Ja, und dann wurde das halt wieder mehr und mehr, bis es dann ja so ein bisschen Richtung Metal abebbte, wo dann eben dieses Grunge kam, was ja auch irgendwo so eine Spielart so ein bisschen ist.
Also so, was dann aber vom Erscheinungsbild genau das Gegenteil von dem war, was vorher war, ne?
Genau.
So dieses kaputte, in Anführungszeichen ungepflegte, also zur Schau gestellte Ungepflegtheit und Kaputtheit, das war dann so ein bisschen das Gegenteil von dem, was dieses Hochglanz-Metal in Anführungszeichen dann vorher war. Mhm. Ja, das stimmt. Aber auch davon hat sich der Metal ja erholt, wenn man so möchte.
Ja. Ja, also das war mal ein Stück weit da mit so Bands wie Soundgarden und natürlich ziemlich bekannt Nirvana.
Pearl Jam,
ja. Also ja, was halt irgendwie anders war. Es war ein Stück weit softer teilweise und es war halt vom Gesang her anders tatsächlich. Also sehr häufig sehr anders. Eben nicht irgendwie in hochgezimmerter Falsett-Vibrato oder eben Gegrunze. Sondern, wie du schon sagtest, eher kaputt. Kaputt klingt es tatsächlich oder bringt es tatsächlich sehr, sehr schön auf den Punkt.
Ja, und Nirvana hatten natürlich auch durchaus ein Sammelsurium von Vorbildern oder von Dingen, die sie sich so als Vorläufer genommen haben. Da war natürlich außer Metal noch eine ganze Menge andere Sachen dabei, ne, weil die ja auch eigentlich schon auch ein Subgenre zu Metal, so kann man es sehen. Viele sehen es aber auch eher als Alternative oder Indie oder was weiß ich was für ein Rock. Mhm. Ja, es ist so ein Zwischending zwischen allem und nichts.
Ja gut, aber das ist halt eh immer, finde ich, ein bisschen schwierig, jetzt die Musik von der Band immer hundertprozentig in irgendeine, ja, also es gibt Bands, die machen halt einfach das, was sie machen, aber bei vielen Bands ist halt so, dass es dann schon immer mal hier und da mal ein bisschen Ausreißer gibt, eine Anleihen gibt. Ich meine, sonst wäre es auch langweilig.
Absolut.
1990 gab es eben zum Beispiel ein Album, das nennt sich Cowboys from Hell. Und ist Pantera, das ist halt auch Pantera, das ist halt einfach, sollte man mal gehört haben. Mhm. Furchtbar gutes Album.
Da können wir gleich gerne nochmal zu kommen, welche Alben man eigentlich unbedingt gehört haben sollte. Wir machen jetzt erstmal so ein bisschen chronologisch weiter. Mhm. Ja, wie ging es denn dann weiter? Dann haben wir also diese ganze Speed Metal, Thrash Metal, wir müssen ja auch noch Slayer und Sepultura erwähnen. Und dann kam ja dann eben dieser Nirvana-Kram und dann ebbte das irgendwann auch wieder ab und dann kam die Nuller und was ist dann passiert?
Die Nuller, zwischendrin gab es dann eben noch, vorhin schon mal kurz erwähnt, eben dieses Black Metal, was sich quasi nochmal parallel zu dem ganzen Rest irgendwie entwickelt hat. Nebenher auch Death Metal, was dann halt alles Spielarten sind, die irgendwie noch härter, zum Beispiel dann auch mit anderem Gesang, wo du halt eben zum Beispiel im Death Metal eben keinen klaren oder angekratzten Gesang mehr hast, sondern es ist halt wirklich ein richtiges Grunzen. Das geht dann noch schlimmer, also was halt auch wieder so wie Cannibal Corpse oder sowas dann halt noch in viel, viel brutalere Richtung gehend, auch textlich. Und eben, ja, gerade jetzt im eher Norden, im europäischen Norden hat sich dann eben dieses Black Metal entwickelt, was dann eher so ein gekreischter Gesang ist. Ja, sehr, sehr viele Anleihen aus dem Satanismus. Dann 2000er Jahre, da sind wir dann, hey, da sind wir jetzt in der Zeit, wo ich endlich einen Führerschein hatte. 2000er Jahre, da gab es dann eben aus Amerika dann eben wieder so ein bisschen eine neue Richtung. Das nannte sich dann New Metal. Wobei Korn auch schon echt viel älter sind. Die haben sich 93 gegründet, sehe ich gerade. Genau, also da eben sehr, sehr stilgebende oder beziehungsweise die das Ganze sehr, sehr bekannt gemacht haben, eben die Band Korn. Ja, und da aber eben für die ganze Musik von oder diese Stilrichtung eben dann doch sehr, sehr stilprägend gewesen, eben Korn. Und hat eben diese New Metal Schiene doch ziemlich ins Rollen gebracht. Da sind dann eben auch in härterer Version dann eben auch so Bands rausgefallen wie Slipknot zum Beispiel. Was ja dann auch so noch in die Richtung, aber dann halt auch wieder höher, schneller, weiter. Es muss alles noch härter sein, es muss irgendwie alles noch bekloppter sein. Die Leute treten dann eben nur noch mit Masken auf und machen da irgendwie eine Mordshow. Keine schlechte, wie ich sagen will. Da hat sich dann eben dann USA wieder ein bisschen mehr geregt. Mal davon abgesehen, dass es immer noch Bands gibt, die halt immer noch steil gehen. Also Dio, also Ronnie James Dio und Band, die haben halt auch in den 2000er Jahren noch Dinge getan, bis er dann leider eben auch an Krebs verstorben ist. Was ich mir immer noch vorwerfe, es gab irgendwie ein Jahr zuvor, bevor er gestorben ist, irgendwie so einen kleinen Gig im Nebenort, in dem ich damals gewohnt habe. Und ich dachte so, ja, der kommt eh jedes Jahr wieder, das gucke ich mir nächstes Jahr an. Ich hatte irgendwie keine richtige Lust. Und ja, dann kam halt irgendwie in dem Jahr dann noch die Nachricht, der Ronnie James Dio ist gestorben. Und das war dann doch irgendwie ein ziemlicher Tritt in die Entschuldigung Weichteile.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Manowar sind in der Zeit dann auch nochmal, gerade in Deutschland, nochmal ziemlich hochgespült worden. Nämlich da vornehmlich, finde ich, also was da ziemlich viel bewegt hat, auf jeden Fall der Auftritt bei TV Total, bei Stefan Raab, wo sie halt dann doch irgendwie und sind da eben mit der aktuellen Single damals Warriors of the World, also wie gesagt, wir befinden uns immer noch in einer Zeit, in der man von irgendwelchen seltsamen Schlachten erzählen möchte und das ist dann, finde ich, dann auch schon das Album so, wo man schon so irgendwie deutlich merkt, okay, das war noch okay, aber dann alles, was danach kam, so irgendwie nicht mehr so geil. Halt auch irgendwie simpler gestrickt und irgendwie alles so gerade gezogen und irgendwie nicht mehr das Theatralische, das eben der Wagen, der hat dann so ein Stück weit gefehlt.
Okay, und wir sind jetzt eigentlich in der Gegenwart angekommen. Ja, wo ist denn jetzt der Metal?
Puh, wo ist der Metal? Der Metal, der Metal hat sich teilweise neu erfunden, was ich prinzipiell gut finde, also was ich ja eh gut heißen möchte. Gut, auf der anderen Seite gibt es auch alte Bands, die dann auf einmal wieder scheinbar auf Tour gehen wollen. Also jetzt irgendwie, also eine relativ aktuelle Meldung ist, Metal Crew wollen wohl wieder touren. Als ich das erfahren hatte, dachte ich mir so, sie waren alt und brauchten das Geld.
Sie waren jung und brauchten das Geld und jetzt sind sie alt und brauchen immer noch das Geld, so möchte ich es mal.
Ja, sie haben halt auch relativ, also ich meine, die Band als solches ist ja jetzt nicht unbedingt unerfolgreich gewesen, also auch kommerziell nee. Nicht, ne?
Aber nee, die haben es halt, zu meinem großen Leidwesen.
Sie haben es halt auch ganz gut geschafft, scheinbar das Geld ums Eck zu bringen. Sehr, sehr schönes Album dieses Jahr und auch rausgekommen, Tool. Also Tool auch eine großartige Progressive-Metal-Band. Geil, also muss ich sagen, auch so neuere Metal-Richtungen. Ich verfall ja irgendwie auch immer mehr und mehr so in dieses Rabbit Hole mit Progressive Metal.
Oh.
Gefällt mir einfach. Gibt's halt einfach Bands und Interpreten, will ich es mal nennen, die ich einfach durchaus toll finde. Ich glaube, mit Devin Townsend renne ich bei dir dann wahrscheinlich auch offene Türen ein.
Ja, jein. Ich weiß, wie toll der ist und ich weiß auch, was das für tolle Musik ist. Ich komme mit der Stimme irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht klar.
Okay, ja, gerade die finde ich.
Weiß aber nicht, warum.
Ja, gerade die finde ich eben bei ihm so bemerkenswert, weil erstmal einen relativ großen Stimmumfang und dann aber auch ein sehr, sehr breites Repertoire von ich singe halt wirklich sauber eine Arie bis alter Schwede, was ist bei dir im Rachen gestorben? Es ist halt einfach eine Geschmackssache und blöderweise habe ich jetzt diese Woche tatsächlich einen Gig, zu dem ich eigentlich fahren wollte und wo ich tatsächlich auch Karten hatte, tatsächlich verpasst, weil ich einfach mit der Arbeit zu viel zu tun hatte und eben nicht nach Berlin fahren konnte und mit meinen Mitpodcastern von diesem anderen Metal-Podcaster mir das angucken. Schade. Ja,
das ist echt schade.
Und dann ist es halt, also was tatsächlich a thing ist, jetzt heutzutage irgendwo, das ist dieses Internet und dieses YouTube. Ich weiß nicht, die Jüngeren unter euch werden, nee, da passiert halt auch echt, echt viel und auch echt wirklich sehr, sehr großartiges Zeug, also wo dann eben daraus Sachen rausschwappen, beziehungsweise wo sich halt Musiker da teilweise auch profilieren und da Zeug machen. Also da fällt mir, wer fällt mir da gerade ein?
Also mir fällt Ginger ein, ne?
Ja, zum Beispiel, die haben ja so ein bisschen, ja, tatsächlich, wobei die sind halt einfach auch bemerkenswert. Also
die sind wirklich bemerkenswert, ja.
Das kann man nicht anders sagen, wenn man die so sieht und denkt dann so, okay, jetzt kommt wieder so eine Winseltroller und jammert da einen was vor und sie fängt dann an zu crawlen, dann denkst du also, what?
Ja, also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß, als ich das erste Mal gesehen hatte, weil mir der YouTube-Algorithmus das irgendwie vorgeschlagen hatte, und ich guckte das und sah genau so aus wie 99,99% der Menschen, die dann diese Reaction-Videos darauf gemacht haben, von denen ich wochenlang nicht genug kriegen konnte, weil es einfach großartig ist.
Ja, das ist halt so irgendwie so, du denkst dir so, kommen diese Geräusche jetzt aus dieser kleinen Frau raus? Und ja, kommen sie. Und ich habe mir aber sagen lassen, eben von meinen Mitpodcastern von Was ein Krach, die beide eben Ginger auf dem Wacken gesehen haben. Und die meinten halt, also die Band wirklich nur auf quasi das zu vereinfachen, entspricht der ganzen Sache überhaupt nicht. Also sie sind
überhaupt
wirklich
nicht.
Wirklich sehr, sehr geile und sehr, sehr gute Band.
Absolut. Unfassbar tolle Musiker. Wirklich. Grandios. Und dadurch, dass sie eben dieses Besondere hat, wobei es auch andere gibt, wir kommen da noch zu, die das auch können, weibliche Menschen. Aber das ist halt trotzdem immer noch ein bisschen was Besonderes. Das wird sich sicherlich in der Zukunft ändern. Aber in dem Fall ist es eben so überraschend auch, dass man erstmal denkt, nee, das kann nicht sein. Das muss irgendwie reingemischt sein. Das gibt's ja überhaupt nicht, so nach dem Motto. Und muss dann aber zum Glück erkennen, nee, die kann das. Tolle Sache. Super. Mhm. Chapeau. Also egal, ob Mann oder Frau, das ist einfach großartig.
Ja, ich meine, fällt mir natürlich dann direkt Sabina Klaassen ein. Ja? Also die das ja auch schon länger macht und aus der ja auch bei Holy Moses da ganz schöne Sachen aus der doch nicht allzu großen Frau rauskommen.
Ja, die hat aber nicht so schöne Höhen, ne?
Das ist richtig.
Also wir sind in der Jetztzeit angekommen. Was ist denn im Moment, wenn ich mal so sagen darf, en vogue?
Puh, wenn ich das wüsste, also ich werde ja auch immer älter und dann wird man natürlich auch langsamer. Also ich meine, es gibt also gerade auch so ein bisschen YouTube und Internet Phänomen, dieses Djent, was eine Spielart des Progressive Metal ist, was halt auf sehr, sehr seltsam teilweise Gitarren gespielt wird. Also da ist es dann nicht mehr höher, schneller, weiter, sondern es ist tiefer, lockerer und groovy. Das heißt, man nimmt da eben teilweise nicht mehr nur eine 7-Seite-Gitarre, was ja mittlerweile schon irgendwie normal ist, sondern man nimmt da halt teilweise 8- oder 9-Seiter. Also und da eben auch furchtbar gute Bands, gerade die das irgendwie so im großen Ganzen mit zu verantworten haben mit Sugar. Hört euch Bleed an und schaut euch am besten ein Video an, in dem man den Schlagzeuger sieht. der hat eine, weiß ich nicht, also der spielt halt irgendwie oben ganz ruhig und und macht dann halt auf den Füßen so dermaßen furchtbar viel und wirklich sehr, sehr verkopftes Zeug. Das ist schon der Wahnsinn.
Ja, und in diesem Zusammenhang hört euch auch gerne nochmal Periphery an und ja. Tesseract.
Ja, sehr gut. Haken. Genau, wo es jetzt ein bisschen stiller geworden ist, also das war eher so 13, 14 rum, Jeff Loomis. Der mittlerweile bei, wo spielt der jetzt? Ist auch eine recht bekannte Band. Der ist jetzt bei Arch Enemy. Genau, vorher bei Nevermore. Dann hat er mal eine ganze Zeit lang eben auch gerade in diesem Internet dann so ein bisschen eigenes Zeug gemacht. Da vielleicht auch echt gute Scheibe, Conquering Dystopia. Die haben halt auch gerade so YouTube einfach als Marketingmittel gefunden, was halt auch echt gut funktioniert hat. Mhm. Keith Merrow. Auch ein furchtbar cooler Musiker. Mhm. Kann man sich auch mal anhören.
Definitiv. Und was im Zusammenhang mit Metal fällt mir gerade ein, auch wahnsinnig wichtig ist, gerade so Prog-Metal-Bereich. Mhm. Dream Theater muss man natürlich erwähnen.
Ja, also kommt man nicht drum rum. Kann man jetzt insgesamt von halten, was man will. Moderner Progressive Metal ist halt irgendwie so ein ganz, ganz großer Mix aus verschiedenen Sachen. Also gerade, was da rhythmisch abgeht. Also ich habe neulich ein Video geschaut, da hat mal jemand angefangen, eben Bleed von Meshuggah auszuzählen. Das ist der völlige Wahnsinn. Also da kommst du mit Rechnen nicht hinterher. Oder dann eben Sachen von Dream Theater, die halt auch schon sehr, sehr lange wirklich auf einem furchtbar hohen Niveau, also musikalisch eben durch die verschiedenen Schlagzeuge auch auf furchtbar hohen Niveau spielen.
Mhm, stimmt. Definitiv.
Also das ist dann schon, absolut. Also da mitzielen. Also oder dann gibt's halt Tosin Abbasi, der halt als Instrumentalist einfach völlig mit Animals as Leaders. Wobei das auch ein bisschen eingeschlafen ist, weil es halt auch irgendwie so ein bisschen more of the same gewesen ist. Also das erste Album war wirklich cool, das habe ich hier auch noch irgendwo rumstehen. Aber dann ist es halt immer wieder so, ja okay, hör auf dich selbst zu kopieren und mach halt wieder was anderes, weiß ich nicht.
Sagt man dann immer so leicht und dann denke ich mir immer, möchte ich wirklich Kraftwerk vorwerfen, dass sie immer dasselbe gemacht haben? Nein.
Nee, eigentlich nicht.
Also die haben halt dieses eine Ding meinetwegen gemacht, aber dieses eine Ding hat die Musik um 180 Grad gedreht. Ne?
Ja, voll, also.
Also insofern kann ich denen das auch nicht vorwerfen. Und wenn die Bands sich dann ändern, sind wir ja auch wieder nicht zufrieden. Dann schimpfen wir ja auch wieder rum. Ja, siehe Genesis. Wenn sie sich dann in völlig andere Richtung entwickeln, dann sagen die Leute auch wieder, nee, also so möchte ich es aber auch nicht haben. Also jetzt wieder zurück zum Alten hier, aber ganz schnell.
Ja, das hast du tatsächlich auch gerade bei den Metal-Sachen hast du das ganz, ganz häufig, dass dann so irgendwie so, ja, die alten Sachen waren geil, aber als sie dann kommerziell, und dann kommt halt wieder das Geheule eben, wenn Bands kommerziell erfolgreich werden. Natürlich fangen die dann an, auch Stadionhits zu spielen oder zu schreiben, weil es halt einfach geil ist auf eine großen Stadionbühne mit, weiß ich nicht, 20.000 oder 500.000 Leuten oder 300.000 vor einer Bühne zu stehen, siehe Iron Maiden Rock in Rio. Das ist halt einfach, also das ist als Musiker halt einfach der Wahnsinn. Und natürlich schreibst du dann Stadionhymnen. Also
unter anderem, oder du sagst einfach, nö, das ist jetzt einfach nicht mehr, was ich möchte. Ich möchte jetzt was anderes machen. Ja. Nehmen wir mal Opeth. Gutes Beispiel, die nämlich zurückgegangen sind zu dem Ding, wo die eigentlich herkommen und die mittlerweile eher so wie Genesis klingen, ne, in den 70ern.
Ja, das ist echt krass. Also die Wandlung von Opeth ist ja eh irgendwie
interessant, ne?
Und ist furchtbar gute Musik, also.
Unfassbar gute Musik. Definitiv. Aber da gibt's mehr von. Also Clun zum Beispiel in diesem Jahr ein großartiges Album rausgebracht. Le Grand Voyage, die eigentlich ganz woanders herkommen und gegrowlt haben und weiß ich was nicht alles. Und heute, also man kennt die natürlich gar nicht wieder. Und die Leute sind dann böse teilweise. Ne? Das
ja,
ist,
gut.
Klar.
Ja, ich meine, du kannst eh auch als Band, du kannst echt nicht jedem recht machen. Das ist halt einfach so. Und ich meine, vielleicht hast du dann halt einfach mal Bock, was anders zu machen. Oder vielleicht ist es auch einfach so, dass dir dein Alter kaum irgendwann halt auch einfach mal auf den Geist geht. Also es ist ja ganz normal, wenn du irgendwie die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre immer das Gleiche gespielt hast im Großen und Ganzen, dann wird es halt, dann hast du da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und dann kannst du dich halt entscheiden, okay, schmeiß ich hin, hau ich die Band weg. Mit der ganzen Reichweite, die sie hat, oder mache ich halt einfach was anderes und riskiere halt da eben auch ein bisschen einen Backlash zu kriegen. Ich meine, gut, so wie Metallica das letzten paar Alben gemacht hat, muss es vielleicht anders sein.
was haben sie gemacht? Ich habe die ehrlich gesagt auch nach diesem And Justice for All und vorher eigentlich auch, ich bin nicht der weltgrößte Fan. Also
ja, also auch da wieder fühle ich mich vielleicht jetzt wieder selbst ad absurdum, aber ja, die alten Sachen waren halt echt cool, also gerade Ride the Lightning, Kill 'em All, was halt wirklich sehr, sehr frühe Thrash-Alben gewesen sind. Bis
Master of the Puppets, ne?
Masters of Puppets, ein großartiges Album, damals noch mit dem alten Bassisten, mit Cliff Burton, der leider auch viel zu früh das Zeitliche gesegnet hat, bei einem Busunfall. Und dann eben, ja, die Justice for All ist ein gutes Album. Ich finde auch nach wie vor, dass das Black Album von Metallica wirklich furchtbar gut ist.
Stimmt,
gut,
stimmt, allem, das hatte ich vergessen.
Vor allem hat das Black Album ja tatsächlich auch, was die ganze Produktion angeht, einfach mal Maßstäbe gesetzt. Mhm. Ich meine, gut, man muss ja sagen, die haben damals noch alles schön auf Tape aufgenommen und nicht irgendwie wie jetzt, okay, da hast du einen Rechner da. Wenn halt eine Spur daneben geht, dann machst du es halt nochmal. Das war ja da teilweise die Schlagzeugtext. Es gibt auch dazu eine sehr, sehr gute Doku auf YouTube, die eben den Entstehungsprozess von Black Album beschreibt. Und du siehst da halt, wie Lars Ulrich mit irgendeinem Toningenieur da irgendwo in einem Kämmerlein sitzt und die da Schlagzeugtext zusammen aneinander schneiden mit einem Cuttermesser oder mit einem Skalpell und Klebeband.
Wir müssen mal kurz über Motorhead reden. Wir haben ja gerade darüber geredet, eine Band, die immer das Gleiche macht.
Ja, und dann gibt's halt die Bands, wo es halt einfach funktioniert, ne? Also Motorhead ist tatsächlich irgendwie, die haben es halt durchgezogen, bis ja eben eine wichtige Figur da eben auch gestorben ist, Lemmy Kilmister. Das waren halt Motorhead und sie haben halt effing Rock'n'Roll gespielt. Und das haben sie halt durchgespielt. Also die Bassläufe waren halt Blues und Rock'n'Roll-Läufe, die Lemmy halt bloß in sehr, sehr laut, in sehr, sehr schnell und in sehr, sehr verzerrt. Dem er ja auch irgendwie Lemmy da so seinen eigenen Bass-Sound irgendwie nachsagt, den er, weiß Gott, hat einfach durch oder hatte. Ja, ja, Motorhead ist. Ich bin immer ein bisschen gespalten, so mal mit geht's. Aber ich kann mir, es gibt so Bands, finde ich mal ein, zwei Lieder, finde ich geil. Einfach mal so zum Hören. Aber dann eben, so eine ganze Platte ist mir dann immer irgendwie ein bisschen zu viel. Also finde ich dann anstrengend zu hören irgendwie.
Ja, kann ich verstehen. Mir ist Motorhead ja ein bisschen zu punkig, wenn man das irgendwie Sinn macht.
Macht's total, weil ich meine, in der Zeit, wo Motorhead da irgendwie groß rausgekommen sind, war ja auch zum Beispiel Iggy and the Stooges, also Iggy Pop, ne? Und überhaupt Punk ein Ding. Was man vielleicht in 2019 vielleicht mal noch gucken kann, was noch so ein bisschen erwähnenswert ist. Da gab's ja vor ein paar Jahren auch so eine Band, Dragon Force, auch wiederum eine englische Power-Metal-Band, die halt auch wieder höher, schneller, weiter, vor allem viel, viel schneller und auch technisch sehr, 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 sehr versiert. Also die Gitarristen bei Dragon Force sind halt auch irgendwie von einem anderen Stern oder so, irgendwas haben sie denen gegeben, keine Ahnung, die müssen wahrscheinlich ein paar Finger mehr haben oder so, das ist halt wirklich furchtbar schnell und aber trotzdem immer noch mit einer ganzen Menge Melodie und Gespiele und einfach reingetüteln. Ist auch wieder so eine Band, ein paar Lieder davon hören geht, aber dann wird's halt auch irgendwie relativ schnell, weil's einfach ziemlich viel auf sehr, sehr kurze Zeit ist. Wir haben jetzt auch jetzt in der kurzen, wo sind wir jetzt eigentlich, in der kurzen Zeit, wo wir jetzt reden, halt wirklich viele Subgenres einfach nur ganz kurz mal angestreift, weil man kann ja über, weiß ich nicht, Black Metal kann man, glaube ich, diverse Sendungen füllen, was die ganze norwegische Geschichte ist oder auch norwegischer Death Metal und da dann wieder Spielarten davon und Bands und hast du nicht gesehen, also das ist tatsächlich das so auf so ein Format zu komprimieren, ist tatsächlich schon relativ schwierig.
Ist es definitiv. Du hast mir gerade ein wundervolles Stichwort gegeben. Und weil das so ist, gibt es ja auch noch in diesem Jahr ein Special über den Post-Rock, der ja auch zum Heavy Metal gehört. Und zwar mit der lieben Lara. Das dürft ihr euch auf jeden Fall auch noch anhören, wenn ihr Lust habt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, so ungefähr jedenfalls, wie das alles so entstanden ist mit dem Heavy Metal und was es da so für wichtige Bands gibt. Jetzt müssen wir natürlich auch noch mal darüber reden, was sind denn so die wichtigen Alben oder welches Album muss man denn gehört haben, um so ein bisschen den Heavy Metal zu verstehen?
Puh, also ich sag mal, das Eingangsalbum ist da auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Also ne, Black Sabbath ist halt einfach, um da mal zu gucken, wo kommt das eigentlich her, was ist das und wie ist da das eigentlich, wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? The Number of the Beast auf jeden Fall von Iron Maiden, das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Album. Ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, das erste mit Bruce Dickinson, der einfach ein furchtbar interessanter Mensch ist. Also ich meine, es gibt, glaube ich, nicht viele Sänger in dieser ganzen Metal-Szene, die von sich behaupten können, Fechter in einem olympischen Team gewesen zu sein, mit seiner Band Stadien von über 300.000 Leuten zu füllen und zusätzlich noch eine Boeing 747 zu fliegen zu können. Aber davon ab, machen sie halt auch echt gute Musik.
In der Tat.
Was sind noch wichtige Alben? Also Masters of Puppets haben wir jetzt gerade auch schon mal irgendwie gehabt. Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiges Album, weil es eben gerade auch in die Richtung, also was auch für mich ein relativ prägendes Album gewesen ist. Ich würde mal sagen, tatsächlich auch, um nochmal Manowar rauszuholen, The Triumph of Steel. Gerade mit dem ersten Track, der irgendwie, keine Ahnung, über 26 Minuten oder was geht. Achilles, Agony and Ecstasy, aber halt das so stelle ich mir Manowar vor, so muss das sein, so gehört das.
So soll das.
Ja, weil da eben auch eine Geschichte erzählt wird. Und nicht nur von irgendeiner Schlacht auf irgendeinem Schlachtfeld erzählt wird, sondern da wird halt noch ein bisschen Geschichte unterfüttert. Und ansonsten, da gibt's einiges. Das ist dann immer, wenn du so gefragt hast, ja, was ist da noch so ein wirklich richtig wichtiges Album? Was fällt dir denn dazu ein?
Ja, ich überlege natürlich die ganze Zeit schon. Queenstrike fällt mir auf jeden Fall ein. Operation Mindcrime war nochmal so ein Album, was den Heavy Metal, so ein bisschen so Prog-Rock-Anfang, so. Da sind die so ein bisschen die Vorreiter für. Überhaupt auch Geoff Tate als ausgebildeter Tenor fand ich schon ganz spannend damals. Mittlerweile, wie gesagt, nun ja. Dann gibt es ja Judas Priest, haben wir ja schon gesagt.
British Steel.
Da kann man auf jeden Fall reinhören. Auf jeden Fall. Black Sabbath haben wir auch schon gesagt. Vielleicht sogar Deep Purple.
Ja, unbedingt.
Durchaus.
Led Zeppelin und Deep Purple auf jeden Fall. Weil eben auch für das alles, was dann da irgendwie hinterher und danach kam, halt furchtbar einflussreich einfach gewesen ist. Aerosmith vielleicht auch mal.
Ja.
Gibt's ja auch schon eine ganze Weile, aber
richtig.
Und da dann, weil ich gerade eben in der Liste drüber stolper, während ich da so durchscrolle, Aerosmith haben ja mal irgendwann ein Lied gemacht, das nannte sich Dream On. Ist ein toller Song. Wird noch, also meiner Meinung nach, noch besser, wenn eben dieser Ronnie James Dio das Ganze singt. Und das zusammen mit Yngwie Malmsteen an der Gitarre, das ist dann schon sehr schön. Also, das ist ein tolles Lied auf jeden Fall. Das war jetzt kein ganzes Album, aber gut, Dio geht eh immer. Weiß nicht, man kann sich drüber streiten, aber AC/DC eventuell, Van Halen.
Mhm.
Ja. Also gerade eben von Technik her auch, was Ozzy Osbourne nach Black Sabbath gemacht hat, quasi als Ozzy Osbourne.
Ne,
zusammen mit Randy Rhoads an der Gitarre.
Opeth haben wir auch schon genannt, kann man auf jeden Fall auch nochmal mit inkludieren in die ganzen Geschichten mittlerweile. Dream Theater haben wir schon genannt. Hört euch einfach auch ruhig mal von Marillion die ersten, die Fugazi und die Script for a Justice Tear an. Die gehört auch irgendwie dazu, also zu der Geschichte, nicht, dass es Heavy Metal wäre, aber so.
Amon Amarth, tolle Band. Glaube ich, Melodic Death Metal. Also, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht. Ziemlich cool. Das ist halt wirklich wieder so, du kannst eigentlich für sehr, sehr viele Geschmäcker sehr, sehr viel. Ich meine, es gibt ja auch noch diese ganze Folk-Metal-Richtung, wo halt auch irgendwie ziemlich cooles Zeug bei rauskommt. Keine Ahnung, Fintroll zum Beispiel. Die dann halt irgendwie was ist das, so Polka-Rhythmen mit Akkordeon dann halt wirklich mit echt harter Musik und mit Metal mischen und wo halt echt ziemlich cooler Kram bei rauskommt. Das ist tatsächlich irgendwie so, ich meine, gut, Rush wäre auch noch irgendwie so damit drin, ne?
Oh ja. Auf jeden Fall.
Typo Negative, wirklich komplett andere Richtung, komplett dummig und Pete Steele halt mit einer jetzt nicht unbedingt sehr, sehr hohen Stimme, aber halt mit einer sehr, sehr eindrucksvollen Stimme. Auch irgendwie furchtbar, also was dann eher so, weiß ich nicht, wo ist das hinzuordnen, irgendwie Dark Doom Metal, bin ich mir gerade gar nicht so sicher.
Megadeth haben wir auch schon erwähnt, das kann man natürlich auch machen, definitiv.
Ja, ein Track, so was überhaupt hier, was mal so die großen vier aus Amerika sind, die halt diese ganze Thrash-Metal-Geschichte ja dann doch ein gutes Stück losgetreten haben. Tatsächlich habe ich mich für den anderen Podcast eben mit Sodom, was früher nie so richtig meins war, mal ein bisschen näher beschäftigt und da ist auch viel cooles Zeug bei rumgekommen. Die haben im Laufe der Jahre dann tatsächlich auch das Spielen gelernt. Also auch wenn Onkel Tom immer noch nicht der größte Bassist der Welt ist, aber es ist halt irgendwie schon cool.
Scorpions, die älteren Sachen kann man ruhig mal machen. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieses Worldwide Live, glaube ich, ist so ein Doppel-Live-Album von denen. Da kann man ruhig mal reinhören. Das gehört halt einfach dazu. Und man muss einfach sagen, dass die in den USA dermaßen die Stadien voll gemacht haben.
Wahnsinn.
Gerade so Ende der 80er, also Wahnsinn. Und hier in Deutschland hat sich kein Mensch für die interessiert. Also
außer mal so ein
Wind of Change.
Ich wollte gerade sagen, außer mal so ein gepfiffenes Lied.
Ja, genau. Und wer was Aktuelles hören will, ja, die Bekloppten, wie ich sie immer so liebevoll nenne, nämlich Sun-O, die machen auch sehr spezielle Sachen. Das kann man auf jeden Fall hören. Haben wir übrigens in diesem Jahr auch besprochen. Beide Alben sind zu finden auf die besten, wo man abstimmen kann. Also ihr habt da die Liste von Alben und natürlich auch von den Büchern des Jahres. Und ihr könnt bis zu 3 Stimmen vergeben, wenn ihr mögt. Müsst ihr nicht, eine reicht auch. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt, bis zu 3 Stimmen vergeben. Und dort könnt ihr dann unter anderem auch Sun-O wählen, unter anderem auch Tool oder, wie haben wir denn noch, Opeth, wenn es um den Heavy Metal geht und natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Da würden wir uns freuen, wenn ihr dort abstimmt und am Ende des Jahres werden wir dann unsere Besten euch auch noch mitteilen und natürlich auch die von euch. Das Ganze wird dann in der Best-of-Sendung zu hören sein, wo, man höre und staune, Frau Eichler endlich wieder dabei sein wird. Da freue ich mich ganz besonders drauf und die HörerInnen garantiert auch. Also geht hin und stimmt ab, geht auf feuilletöne.de und dann auf die Rubrik Die Besten und dort könnt ihr dann hübsch abstimmen über die Alben und die Bücher des Jahres. So, habe ich das auch noch hübsch untergebracht?
Ich bin gerade noch beim Durchscrollen über eine Band gestolpert, über die man vielleicht nochmal ganz kurz reden müsste.
Oh ja.
Mr. Big.
Ah, interessant.
Weil, jetzt denkt man sich ja, das waren noch die mit To Be With You und irgendwie mit Akustiklampen und sitzen da. Das ist ein Lied. Mr. Big ist tatsächlich eigentlich auch so in Richtung, ja, so ein bisschen Hair Metal ist da schon mit drin. Und die sind eigentlich auch ganz gut abgegangen. Also Billy Sheehan ist ein verdammt guter Bassist.
Oh ja.
Paul Gilbert ist ein genialer Gitarrist. Und auch so, also ich meine, die haben irgendwie so, ja, also das eine Lied, mit dem die halt mal kurz irgendwie kommerziell
Was ich gar nicht schlecht finde.
Ja, ist halt eine schöne,
ist
eine schöne Ballade. Ich meine, hat alles, was irgendwie eine schöne Ballade braucht, irgendwie eine Liebesgeschichte und hast nicht gesehen. Und aber der Rest ist halt, Glam-Metal, Hardrock.
Und speaking of Bands, mit einem Hit und einer Ballade, Extreme dürfen wir nicht vergessen. Mhm.
Oder jetzt
Funk Metal und so.
Oder jetzt neulich Disturbed, die ja auch schon eine ganze Weile dabei sind und quasi, wobei das eine Band ist, wo ich mich frage, Junge, du hast eine verdammt geile Stimme, warum machst du das nicht immer so? Und wenn du dir dann so die normalen Sachen von Disturbed anhörst, da ist man halt schon echt ein Stück weit enttäuscht.
Ja, Stimme ist sowieso ein sehr, sehr sensibles Thema, ne? Also das ist in jeder Musikrichtung so und im Metal vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr. Dann müssen wir noch kurz darüber reden. Was erwarten wir denn nun vom Heavy Metal? Wo geht denn das Ganze nun hin? Hast du eine Idee, was da noch kommen könnte? Was du vielleicht auch möchtest? Wo du richtig drauf wartest? Wo du richtig Bock drauf hättest?
Tatsächlich auch, wenn dir gesanglich nicht so richtig gut gefällt, ich bin gespannt, was Devin Townsend als nächstes rauslässt, weil der tatsächlich ein Mensch ist, der zu überraschen weiß. Ich meine, ich bin selber jemand, also ich bin Fanboy, das muss ich zugeben. Das vorletzte Album war halt irgendwie ziemlich, ziemlich gut. Und das neue Album ist halt auch wieder, aber es ist halt komplett anders. Also es gab eben dieses Devin Townsend Project und dann gibt es eben noch Devin Townsend als einzelnen Musiker. Und was der da teilweise ist, gibt zum Beispiel, ich glaube eins, das nennt er selber von der Stilistik her Haunted Country, was im Großen und Ganzen halt ein mehr oder minder Akustikalbum ist, was furchtbar gut ist, was ich echt ans Herz legen kann. Und aber was erwarte ich? Das ist echt eine gute Frage. Ich lasse mich da tatsächlich gerne, also ohne irgendwelche Erwartungshaltung rangehen und mich einfach von zum Beispiel auch neuen Bands, die ich eben noch überhaupt nicht kenne, einfach weghauen lassen. Das ist einfach was ich sehr genieße und deswegen ist es halt auch so schön, dass das ganze Genre, sag ich mal, mit so vielen Subgenres halt so vielfältig ist, dass du halt ständig selbst alte Sachen irgendwie entdeckst, wo du sagst, okay, was habe ich eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Unter welchem Stein habe ich gelebt, dass ich eben dieses oder jenes oder dieses Album noch nicht kennen. Von daher, also selbst wenn da jetzt irgendwie gerade nichts Neues irgendwie rauskommt, man findet halt trotzdem irgendwie immer wieder Perlen, die halt irgendwie toll sind. Gerade neulich wieder ein bisschen mit Metal in der DDR beschäftigt, was es halt auch gab, was halt auch irgendwie interessante Blüten getrieben hat, weil es eben teilweise auch von den ganzen anderen Einflüssen jetzt gerade aus USA oder England, auch Westdeutschland, halt so ein bisschen abgeschottet gewesen ist. Eben durch das politische System und da haben sich halt auch so Eigenheiten gebildet, die irgendwie sehr, sehr interessant sind.
Magst du mal erzählen, welche?
Zum Beispiel eben, dass sehr, sehr häufig in Deutsch gesungen wird, was ja bei Metal doch eher, also jetzt mal vielleicht abgesehen von so Bands an Neue Deutsche Härte oder sowas wie Rammstein, ja dann doch irgendwie nicht so alltäglich ist. Außer jetzt vielleicht das Herz aus Stahl von Manowar, die das Ganze eben dann nochmal in Deutsch gesungen haben. Ja, irgendwie halt, weiß ich nicht, du hörst bei manchen Bands, hörst du halt raus, was die da gerade irgendwie gehört haben, auch aus dem Westen. Also gerade zum Beispiel, es war eine Band dabei, da habe ich gesagt, okay, die haben halt in der Zeit irgendwie Halloween gehört, weil du es halt einfach wirklich echt rausgehört hast. Aber halt, also man hatte eben auch mit dem ganzen politischen System natürlich außenrum sehr zu tun, weil ja, es ist kein Geheimnis, dass eben die Stasi das alles nicht so prickelnd fand, dass da jetzt auf einmal Leute eben da Freigeist entwickelten und laute Musik hörten. Die waren dann tatsächlich im Stasi-Jargon dann als Heavies oder wurden als Heavies bezeichnet. Ja. Die sind da tatsächlich da auch eingeordnet worden und ja, ständig besoffen und kloppen sich rum und laute Musik und das geht ja alles nicht, das ist ja alles Sozialismus zersetzend. Also ich glaube, das Eindrücklichste ist tatsächlich die Geschichte mit dem, dass es in Deutsch gesungen wird. Also da gibt es tatsächlich nicht so viele Bands. Also selbst deutsche Bands, die jetzt irgendwie viel, also Sodom hat glaube ich ein paar Sachen, die mir jetzt so einfallen. Gut, Rammstein sowieso, aber das ist schon wieder die Neue Deutsche Härte, das ist schon wieder komplett anderer Schnack.
Wenn ich mich jetzt für Metal interessiere, als unbedarfter Mensch sozusagen, wo kann ich denn Informationen bekommen, welche Anlaufstellen in Anführungszeichen im Internet gibt es denn? Wo kann ich Bands kennenlernen oder die Geschichte vielleicht nochmal nachlesen des Heavy Metals?
Also was ich mal als Einstieg wirklich empfehle, ist, es gibt eine Dokumentationsreihe, Metal Evolution. Also Metal Evolution ist halt wirklich mal so ein kompletter Rundschlag von Sam Dunn und seinem Kompagnon. Was halt einfach wirklich losgeht in, okay, 60er Jahre, da ist dies und das und jenes passiert, ist 2005 übrigens rausgekommen, das Ganze. Das kann ich, gibt es glaube ich bei Amazon, ist glaube ich bei Prime sogar immer noch dabei. Das heißt, das kann man sich da, wenn man Prime hat, eben auch da irgendwie angucken. Und sind halt irgendwie 11 Episoden. Und sind halt wirklich mal ein kompletter Rundschlag, okay, das ist jetzt irgendwie das Subgenre, keine Ahnung, zum Beispiel Black Metal hat sich dann daraus aus den Bands rauskristallisiert und rausentwickelt und kommt mit irgendwelchen Einflüssen aus dem und dem raus. Generell eigentlich alles, was Sam Dunn gemacht hat, weil erstmal so nebenher, dass er eben Bassist in einer Metalband ist, was ihn ja schon mal sehr, also für mich zumindest sehr, sehr, sehr sympathisch macht, eben Soziologe und hat eben tatsächlich mal so einen Blick von außen einfach auf dieses ganze Ding draufgeworfen, was das halt sehr interessant ist. Er hat, glaube ich, sogar sein PhD in so gemacht, also sprich, er hat sich diese Metal-Szene mal angeguckt, daraus sind dann eben auch sehr, sehr schöne Filme rausgefallen, wie Headbanger's Journey, das was so ein bisschen seine Geschichte ist, Metal Evolution, habe ich gerade schon genannt, Iron Maiden Flight 666, wo halt einfach mal mit Iron Maiden ein bisschen durch die Gegend gezogen ist, kann man ja auch mal machen, ne? Genau, und der macht da schon echt viel cooles Zeug. Dann natürlich wasenkrach.de, ne? Wir wollen das ganze Genre halt auch so zugänglich machen. Also wir bekommen immer wieder das Feedback eben von Nicht-Metal-Hörern. Ja, ich höre das zwar nicht, aber euch höre ich gerne zu, weil ja, ihr erklärt das halt schön und gebt da halt Einblicke, die ich sonst vielleicht so in die Szene oder in die Musikrichtung einfach nicht bekomme. Okay, wenn man sich dann schon ein bisschen tiefer damit beschäftigt, dann die Metal-Enzyklopädie Metallum. Genau, da findet man das. Wenn man sich Mühe gibt, findet man mich da sogar. Irgendein netter Mensch hat da mal einen Eintrag für eine Band angelegt, die ich da irgendwann mal bespielt hatte oder in der ich halt mitgespielt habe. Und zwar niemand aus dem Bekanntenkreis, wir haben überall nachgefragt. Metaler machen immer so ein bisschen den Eindruck, dass sie große, böse, stinkende, besoffene Menschen sind. Gut, manche sind groß, manche stinken auch ein bisschen oder sind besoffen oder auch alles auch zusammen, aber sind in der Regel eigentlich recht zugängliche und nette Menschen.
In der Tat, das ist wohl so. Da ist Metal auch nicht das einzige Genre für dass das jetzt gilt, wenn die Menschen, die dir jetzt zugehört haben, sagen, Mann, der ist so sympathisch und so toll, wo findet man dich denn so überall im Internet? Wo moderierst du und wo bist du in diesen sogenannten Social Networks zu finden?
Man findet mich eigentlich auf den meisten Social Networks, also Facebook jetzt nicht mehr so. Ich habe zwar noch einen Account, aber der ist seit Jahren verwaist und der wird eigentlich nur noch dazu benutzt, dass ich mit Bandkollegen spreche, weil die sich weigern, was anderes Sinnvolles zu benutzen. Ansonsten, wo findet man mich? Twitter, Mastodon, überall eigentlich Angbor 3D, A-N-G-B-O-R 3D. Und wo findet man mich noch? Eben beim Sunday Morning Cast, bei Wassenkrach. Und das ist es im Großen und Ganzen.
Wir werden das alles in unseren Shownotes verlinken. Wir werden also all die ganzen Social-Media-Kanäle von Angbor verlinken und selbstverständlich auch Links zu den jeweiligen Podcasts in unseren Shownotes haben. Geht dafür auf feuilletone.de und dann eben auf die entsprechende Folge und dort werdet ihr all diese ganzen Sachen finden. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, vielen lieben Dank, lieber Angbor.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Dass du uns ein bisschen durch die Geschichte des Heavy Metals geführt hast, uns ein bisschen klüger gemacht hast, mir die ein oder andere Geschichte nochmal erklärt hast, mich weitergebildet hast und hoffentlich auch die ein oder andere Hörerin, den ein oder anderen Hörer. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, nächstes Mal geht es um den Fußball, den berühmt-berüchtigten. Wir möchten herausfinden, wir, das sind in dem Fall der Kim vom Weserfunk, wo die Feuilletöne ja mittlerweile eine Rubrik bespielen, und ich, warum gehen die Menschen in Stadien und warum gucken Menschen, 22 anderen Menschen dabei zu, wie sie hinter einem Ball herjagen? Das werden wir versuchen zu erklären und herauszufinden in der nächsten Sendung. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.